Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Politisch ist die größte Herausforderung eigentlich, dass man Politik machen muss in einer Situation, in der man die passenden Antworten noch nicht weiß, dass man sie tatsächlich erst herausarbeiten muss.
Meint Theresa Coloma-Beck, Professorin für Soziologie an der Universität der Bundeswehr München.
Die Politik muss sozusagen Entscheidungen treffen unter Bedingungen, die man soziologisch als experimentalistisch bezeichnen könnte. Also man muss etwas entscheiden und unter Umständen wird man nach einigen Monaten zu dem Schluss kommen, eine andere Entscheidung wäre besser gewesen. Man wird aber manchmal auch zu dem Schluss kommen, es war genau die richtige Entscheidung.
Plötzlich ging alles ganz schnell. Ausgangssperren, Versammlungsverbote und die Schließung von Schulen, Geschäften, Restaurants und Konzertsälen. Ein beispielloser Vorgang. Und auch wenn inzwischen viele Maßnahmen wieder aufgehoben und gelockert wurden, sind die Folgen für Politik und Wirtschaft noch nicht absehbar. Nach einem halben Jahr Leben mit dem Coronavirus stellt sich die Frage, wie ist das politische Krisenmanagement der Regierung zu bewerten? Und was ergibt sich daraus für die Zukunft? Eva-Maria Götz berichtet.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Corona-Krise führt in Europa zu immer mehr Einschränkungen im Reiseverkehr. Am Mittag schloss Dänemark seine Grenzen für Ausländer. Polen wird in der Nacht folgen.
Europa im Frühjahr 2020. Seit 2 Monaten breitet sich das neuartige Coronavirus rund um den Globus aus. Am 11. März erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO die Krankheit Covid-19 offiziell zu einer Pandemie.
Wir haben ja zum einen gesehen, dass es reflexartig einen Rückzug gegeben hat auf die Nationalstaatlichkeit.
Erinnert sich der Politologe Frank Decker, Professor am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Die Herausforderung bestand natürlich darin, in einer Kombination im Grunde von nationalem, aber eben auch weiterhin transnationalem, internationalen Regieren, diese Krise, die eine globale Krise ist, in den Griff zu kriegen.
Eine der Konsequenzen: Die Schengener Abkommen über die Durchlässigkeit von Binnengrenzen werden außer Kraft gesetzt. Die Grenzübergänge nach und nach dicht gemacht. Der internationale Flugverkehr kommt annähernd zum Erliegen. Plötzlich ist jedes Land wieder ganz auf sich alleine gestellt.
Wir müssen uns in der Frage ehrlich machen, auch in Europa. Die Demokratie hat ihre Basis, ihre legitimatorische Basis nach wie vor im Nationalstaat.
Ich meine, wir leben in einer europäisierten und globalisierten Welt, da gibt es überhaupt keine Frage.
Sagt dazu Michael Zürn, Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin und Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Daraus folgt ja aber nicht, dass zwingend immer die europäische oder globale Lösung die richtige ist. Ich glaube, es gab funktionale Gründe, vernünftige Gründe zu sagen, es bedarf jetzt auch nationaler Maßnahmen, wo die Infektionsrate am höchsten war, wo die Ausbreitung am höchsten war.
Es seien eher pragmatische und keine per se antieuropäischen Gründe gewesen, die das Handeln der deutschen und der übrigen europäischen Regierungen bestimmt habe.
Wir haben unterschiedliche Gesundheitssysteme, wir haben unterschiedliche Altersstrukturen. Das macht es eben auch notwendig, dass sozusagen auf die lokalen Begebenheiten spezifisch hin reagiert wird.
Es hat aber auch deutlich gemacht, dass sozusagen manches Bekenntnis dazu, dass man in einem gemeinsamen Boot sitzt, sei es jetzt auf der ganzen Welt oder sei es in Europa, offenbar mit vielen Einschränkungen versehen ist in der politischen Praxis.
Gibt dagegen der Historiker Andreas Fahrmeier, Professor für neuere Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt, zu bedenken.
Dass eben der Nationalstaat doch, lange totgesagt, letztlich in solchen Situationen offenbar die einzige handlungsfähige Einheit ist.
Und er stellt die Frage:
Wieso ist es in dieser Pandemie eigentlich anders? Also wieso war es in vorherigen Pandemiesituationen oft so, dass entweder das als globales Problem gesehen wurde, dem man global beikommen muss, oder als dann regionales Problem sozusagen einzelner Ausbruchsepizentren?
Eine mögliche Antwort könnte sein:
Es gelingt viel schneller, Erreger zu identifizieren und dann kann man sozusagen ihre Ausbreitung ja en Detail nachvollziehen. Gleichzeitig sind die Erwartungen an die Medizin zumindest in manchen Bereichen sehr hoch. Das heißt, die Erwartung ist, man muss schnell dieser Krise Herr werden können. Sowas wie Erklärungen, die wie noch bei der Pest irgendwie auf Gott gewollte Schicksalsschläge hinauslaufen, sind weder populär noch vermittelbar.
Doch nur kurz nach Schließung der Grenzen wurde deutlich, zwar gelang es den einzelnen Ländern durch Abriegelungen nach außen und durch das beispiellose Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Inneren, die Pandemie zu verlangsamen, wenn auch mit höchst unterschiedlichen Totenzahlen, aber man stellte auch fest,
die Ressourcen der Gesundheitssysteme sind begrenzt.
Schutzkleidung, Masken, bestimmte Medikamente, Dinge, die plötzlich in großen Maßen gebraucht wurden, waren nicht oder nicht in ausreichender Menge vorhanden. Und hergestellt werden sie schon lange nicht mehr in Deutschland und nicht einmal mehr in Europa.
Wir haben eine Europäische Union, die hoch interdependent ist.
Resümiert Christian Kreuder-Sonnen, Professor für Politikwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Interdependenz, also wechselseitige Abhängigkeit, garantiert allerdings noch nicht, dass man sich in der Krise hilft. Kreuder-Sonnen sucht die Erklärung für die nationalen Alleingänge im Vergleich mit anderen Krisen, die die Europäische Union in den letzten Jahren relativ gut überstanden hat.
Wir haben ja gesehen, in der Euro-Krise hatten wir eine grenzüberschreitende Krise, die letztlich zu mehr Integration geführt hat, wenngleich natürlich sehr einseitig politisch getrieben und zu hohen Kosten für einzelne Akteure. Aber hier war eben die Krise systemisch. Es hat sich so dargestellt, dass wenn ein Akteur fällt, ja, wenn Griechenland zum Beispiel fällt, dann fallen alle.
Die sogenannte Flüchtlingskrise 2016 wurde dann schon als viel weniger systemisch wahrgenommen. Auch da kam es bereits zu Grenzschließungen. Abschottung galt plötzlich auch im Schengen-Raum als probates Mittel.
Ja, und das, denke ich, ist auch in der Corona-Krise passiert, dass sozusagen in dieser ganz kritischen Krisensituation die Wahrnehmung war, unser Gesundheitssystem hängt nicht von anderen Gesundheitssystemen ab, sozusagen. Also wenn das Gesundheitssystem in Italien abschmiert, um es mal ganz drastisch auszudrücken, dann hat damit das deutsche Gesundheitssystem noch kein großes Problem.
Doch auch das war letzten Endes eine Fehleinschätzung. Ohne internationale Solidarität geht es nämlich doch nicht.
Da sieht man jetzt, dass im Bereich der Wirtschaft das natürlich doch wieder zum systemischen Problem erklärt wurde und deshalb dann beim Wiederaufbaufonds auch Solidarität wieder großgeschrieben wurde. Ja? Und man gesagt hat, oh, hier müssen wir aber zusammen agieren, weil da der Wohlstand Italiens und anderer Länder eben auch den Wohlstand Deutschlands und Frankreichs betrifft.
Doch wie sieht es aus mit unseren Beziehungen über Europa hinaus? Was haben die letzten 6 Monate da verändert?
Ganz konkret war die Globalisierung unterbrochen. Man konnte im Frühjahr nicht reisen. Weder europäisch noch global.
Der Historiker Andreas Fahrmeier. Doch vielleicht lehrt uns diese Krise auch, Globalisierung einmal anders zu denken, meint Theresa Coloma Beck, Professorin für Soziologie an der Universität der Bundeswehr München und Senior Research Fellow am Hamburger Institut für Sozialforschung. In ihrer Forschungsarbeit steht der Begriff Globalisierung dafür,
sich für sozusagen Prozesse globaler Vernetzung auch im Sinne von Erfahrungs- und Wahrnehmungs- und Beobachtungsprozessen zu interessieren. Also Globalisierung nicht nur an Momente zu binden, wenn irgendetwas sich um den Globus herum bewegt, egal ob es jetzt Daten sind oder Menschen oder Güter, sondern Globalisierung auch etwas zu verstehen, das mit Bewusstsein zu tun hat. Also damit, dass Menschen ihr eigenes Leben in den Horizont einer Welt gestellt sehen. Und insofern ist es schon ein Höhepunkt von Globalisierungsdynamiken, weil öffentliche Aufmerksamkeit weltweit sich auf ein und dasselbe Thema fokussiert.
Woraus allerdings nicht folgt, dass gerade weltweit Menschen gleiche oder ähnliche Erfahrungen machen, sondern nur, dass wir weltweit und zeitgleich mit dem gleichen Problem konfrontiert sind, auch wenn wir unterschiedliche Möglichkeiten und Methoden haben, damit umzugehen.
Jeder muss in seinem eigenen Leben sich fragen, wie will ich mit dieser Gefahr umgehen, mit dieser Möglichkeit? Und dann fangen die Leute an, ihren Alltag zu verändern.
Für die internationale Politik folgt daraus,
dass durchaus auch in der Politik nochmal neu thematisiert wird. Wie müssen wir die Welt eigentlich denken, damit wir ja, uns vor dieser Art von Katastrophen oder Krisen in der Zukunft schützen können? Und gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich ein klares Bewusstsein dafür, dass ein Virus sich überhaupt nicht für staatliche Grenzen interessiert, auch wenn das die Grenzen staatlicher Handlungsmöglichkeiten sind und deshalb irgendwie internationale oder transnationale Zusammenarbeit ja noch wichtiger wird.
Ich glaube, das haben wir gar nicht so richtig auf dem Schirm, was es bedeuten wird, wenn sich die Pandemie eben auch auf die Entwicklungsgesellschaften ausdehnen wird.
Meint dazu der Bonner Politologe Frank Decker.
Sie ist ja bisher vorwiegend ein Problem der fortgeschrittenen, prosperierenden Gesellschaften gewesen. Also da werden wir eine dramatische Verschärfung bekommen mit nicht absehbaren Folgen bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen.
Doch leider fällt die Pandemie in eine Zeit, in der multilaterale Organisationen, die die Aufgabe haben, den internationalen Frieden und die Versorgung weltweit aufrechtzuerhalten, sowieso unter Druck stehen, meint Christian Kreuder-Sonnen, der an der Universität Jena über solche Organisationen forscht.
Corona hat, glaube ich, bestimmte Tendenzen und Prozesse verstärkt und beschleunigt, die schon unterwegs waren in der globalen Ordnung und in der Veränderung der globalen Ordnung. Insbesondere das Verhalten der US-Regierung unter Donald Trump, sich aus multilateralen Interaktionen zurückzuziehen, keinen globalen Führungsanspruch mehr zu stellen und alles, was multilateral ist, letztlich abzulehnen.
China hingegen, das mit einem derart rigiden Lockdown einzelner Regionen auf die Pandemie reagiert hatte, wie das wohl nur in einer Diktatur möglich ist, spielt in internationalen Organisationen wie beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation eine immer größere Rolle.
Dahinter steckt, sich in den bestehenden internationalen Organisationen neue, größere Machtpositionen zu erarbeiten, um darüber innerhalb unseres bestehenden Institutionensystems mehr Einfluss ausüben zu können. Und dieser Prozess, das ist etwas, wo für Deutschland und Europa sichtbar geworden ist, dass sich Dinge verschieben und dass man selber vielleicht gar nicht so richtig Teil dieses Prozesses ist. Dass hier mehr eigene Energieleistung und mehr Aktivität notwendig ist, um diesen Zug nicht zu verpassen, der hier gerade startet.
Immerhin hat man in den Demokratien Europas trotz der hohen Anzahl von Toten und der noch nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen die Corona-Krise politisch und strukturell gut bewältigt. Bisher zumindest. Michael Zürn.
Es gibt natürlich zunächst mal den kurzfristigen Effekt, den wir überall gesehen haben, dass eben weil es die Stunde der Exekutive ist, die Menschen sich hinter ihrer Regierung versammeln. Wir haben dann einen mittelfristigen Effekt, den wir derzeit sehr gut beobachten können, nämlich, dass die Menschen schon wahrnehmen, dass das Krisenmanagement in unterschiedlicher Qualität erfolgt ist. Und da scheint mir schon ein relativ klares Muster zu sein, dass insbesondere die autoritären Populisten an der Macht, dass die im Schnitt sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben. Das führt dazu, dass wir in diesen Ländern die Situation haben, dass dort die Zustimmungswerte der Regierungen zurückgegangen sind, während sie in vielen Demokratien, jetzt insbesondere auch in Deutschland, wo man den Eindruck hat, dass das Krisenmanagement einigermaßen erfolgreich war, zumindest in der Mehrheit diesen Eindruck hat, dass wir dort bessere und höhere Zustimmungswerte haben.
Doch das ist nur ein Zwischenstand. Denn wenn nun innerhalb Deutschlands und Europas die soziale Schere noch weiter auseinandergehe, dann könne die Stunde der Populisten schlagen. Für den Direktor des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung ergibt sich daraus, dass allein schon, um soziale Ungleichheit abzufedern, die Globalisierung auch in Zukunft die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen bestimmen wird.
Wenn wir über die Globalisierung reden, wird eine Folge dieser lang anhaltenden Krise sein, dass wir sozusagen unter großem Kostendruck stehen und dass dieser Kostendruck eben dann auch dazu führt, dass man überlegen muss, wie kann man kostengünstig produzieren, wie kriegt man die Güter günstig her. Und das ist natürlich der Grund, weshalb es zur Globalisierung gekommen ist. Und deswegen lässt sich eigentlich auch kaum erwarten, dass, wenn wir einen hohen Kostendruck haben, dass dann die Globalisierung zurückgeht.
Innerhalb von Europa habe man seine Lehren gezogen und wolle zurück zu mehr gemeinsamer Politik.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass diese Krise einen Schub gebracht hat für die europäische Integration. Denn sie hat zu nichts weniger mit beigetragen als zu einer Kehrtwende der Deutschen in der Europapolitik.
In Sachen Schuldenaufnahme als Krisenfolgenbewältigung habe sich Deutschland, so meint Frank Decker, auf Frankreich, Spanien und Italien zubewegt und damit der Union eine gemeinsame Perspektive gegeben. Doch Probleme wie die weltweite Armut und die Migration, die Europa direkt betrifft, Spannungen mit und zwischen Russland, China und den USA sowie die drohende Klimakatastrophe wurden von der Corona-Pandemie nur kurz in den Hintergrund gerückt und werden das politische Geschehen bestimmen, wenn die Pandemie für diesmal überwunden ist. Frank Decker hat auch Hoffnung.
Wenn wir das Beispiel des Klimaschutzes nehmen, das ist, wenn nicht die zentrale Herausforderung des globalen Regierens in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Man könnte vermuten, dass jetzt, wo die Wirtschaft eingebrochen ist, es doch hauptsächlich darum gehen muss, die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen mit konjunkturellen Maßnahmen und dass darüber der Klimaschutz eher auf der Strecke bleibt. Es könnte aber auch im Gegenteil sein, dass man gerade jetzt die Krise nutzt, um verstärkt auch öffentliche Investitionen, die wir ja tätigen müssen, dass wir die im Bereich des Klimaschutzes tätigen und damit im Grunde den Klimaschutz befördern.